Vergangenes Wochenende fand im alten Wiehrebahnhof eine Großveranstaltung des Literaturbüros Freiburg statt. Lost Words bzw. Lost Worlds war das Thema. 14 Autorinnen aus 12 Ländern hatten sich für das Festival auf die Suche nach verlorenen Worten und verlorenen Welten gemacht und Essays dazu verfasst. Einige von ihnen haben nun Freiburg besucht, um aus ihren Werken vorzulesen.
14 Autorinnen und Autoren aus Europa haben sich also in den letzten Monaten auf eine persönliche Suche begeben und in den Kellergewölben des sprichwörtlich europäischen Hauses nach Wörtern und Welten gesucht, die ihr Leben beeinflusst haben und heute fast verschwunden sind. Allesamt haben diese Intellektuellen etwas Verbindendes. Sie sind Archäologen des Vergangenen, bringen europäisches Sedimentgestein ans Licht und sie sind Seismografen des Gegenwärtigen, erkennen und bewerten frühzeitig Umbrüche. Sie reflektieren mit originellen und sprachmächtigen künstlerischen Ansätzen über das, was sich ändern muss, damit Europa ein Raum bleibt, für den es sich einzusetzen lohnt.
Bei der Eröffnungsveranstaltung am Freitag waren Alexis Jenny und Aris Fioretos zu Gast. Ersterer beschreibt in seinem Essay aus französischer Sicht eine verlorene Welt, den Zusammenbruch der Sowjetunion am Beispiel des Meteoriteneinschlags in Tscheljabinsk. Ohne die Sowjetunion zu romantisieren, bedeutet der Verlust dieser Gegenwelt für ihn auch einen Verlust der kontinuierlichen Infragestellung des eigenen Systems.
So gab es nach dem Verschwinden der Sowjetunion einen ganzen Komplex von Wörtern, die mehr oder minder mit ihr in Zusammenhang standen und sei es nur entfernt, und der dadurch auf seltsame Weise devitalisiert wurde. Das geschah nicht unmittelbar. Es hatte vorher begonnen und setzte sich danach fort, aber es erfolgte zur gleichen Zeit. Das große, durch mehrere Erschütterungen auseinandergebrochene sowjetische Schiff mit nicht wenigen Lecks im Kielraum versank mit einem Mal, und sein Strudel riss die umgebenden Vorstellungen mit, von denen jetzt nur noch ein paar Trümmer übrig sind, von denen man sich fragt, wann sie an anderen Stränden angespült werden und was sie bedeuten. Natürlich spreche ich aus dem behaglichen Schutz einer der Sozialdemokratien des Westens heraus, aber wären diese entstanden, wenn es die Vorstellung von kollektiven Kräften, diese Wahl der Gesellschaft als Mittelpunkt des Regierens, nicht gegeben hätte? Im Osten driftete dies in eine Art Albtraum ab, sicherte uns im Westen aber eine Form von Freiheit und Wohlstand, deren Herkunft man vergisst. Die Wörter geraten in Vergessenheit, ihre Bedeutung verflüchtigt sich. Wir wissen nicht mehr, was unsere Erinnerungen bedeuten. Das Volk, was also ist das Volk und die Klassen? Und ihr Kampf? Als Margaret Thatcher in den 80er Jahren behauptete, es gebe nichts, was man Gesellschaft nennen könne, hatte ich Mühe zu verstehen, was sie damit meinte. Ich fand, der liberale Wahn gehe in seinem Streben, die klarsten Wörter derart ihrer Bedeutung zu entleeren, ein bisschen weit. Und 10 Jahre später begriff ich, ohne deswegen mit dieser Vorstellung des Menschen einverstanden zu sein, die ich immer für zu einseitig und zu sehr von Ablehnung erfüllt ansah, um uns wirklich beim Leben zu helfen, dass man so denken kann, und mir wurde mit einem gewissen Erschrecken klar, dass die, die so denken, immer zahlreicher wurden. »There is no such thing as society«, behauptete sie. »There are individual men and women and their families«. Die Gesellschaft, jenes abstrakte Feld, auf dem kollektive Kräfte wirken, verschwindet, wird ersetzt durch das von engen Vernunftgründen angetriebene atomhafte Individuum, dessen Gesamtverhalten man nur in Gestalt armseliger Statistiken ermisst, ohne sich vorzustellen, dass es ab einem gewissen Maß an Interaktion zu emergenten Phänomenen kommen könnte. Zwischen meinem Erstaunen über diesen Satz, dieses so deutlich ausgesprochene Leugnen der Gesellschaft und meinem Verstehen des Gemeinten versank die Sowjetunion und riss alle Ideen, mit denen sie mehr oder weniger verbunden war, mit sich ins Vergessen. Es geht gar nicht so sehr darum, dass diese Ideen, die sich auf eine kollektive Vorstellung des Sozialen gründeten, die Schaffung einer harmonischeren, gerechteren oder effizienteren Gesellschaft erlaubt hätten, sei es drum, es ist nicht so wichtig, ob dies in der realen sowjetischen Welt gescheitert oder gelungen ist, nur wurzelte diese Welt, als sie ersonnen wurde, in diesen Ideen, und als sie verschwand, wirkte sich das auf die Bedeutung dieser Ideen in unserer eigenen Welt aus. So kommt es, dass eine Couverture Maladie Universelle, eine kostenlose Krankenversicherung für Geringverdiener, als totalitäre Ungeheuerlichkeit bezeichnet werden kann, und der Umstand, dass ein Teil der menschlichen Aktivität sich den Regeln des Marktes entzieht, gilt als Archaismus. Dass der Staat sich um etwas kümmert, scheint ein Eingriff auf die Freiheit. So sehr kann inzwischen alles, Bildung, Gesundheit, Armeen, Gefängnisse privatisiert werden. Es gab eine Zeit, in der man anders dachte und man erinnert sich nicht mehr daran. Das war früher. Jetzt ist das Reich des Bösen untergegangen, das Wort sowjetisch ist verschwunden und hat keine andere Spur hinterlassen als die Erinnerung an die Lager des Gulag im Schnee und Schlangen vor leeren Geschäften. Das Gute herrscht uneingeschränkt und auf der ganzen Erde erstreckt sich das Reich der Güter, das alle Aspekte unseres Lebens bestimmt. Da es nichts anderes gibt, sieht man nicht mehr so recht, wie es anders sein könnte. Da es nichts anderes gibt, was immer dieses andere auch sein könnte, gibt es keine Möglichkeit mehr zu denken. Das solcher Art alleingelassene Denken schwafelt, widerspricht sich, ohne dass man es merken würde, sagt alles und nichts, entspricht nicht mehr der Realität und schert sich nicht im geringsten darum. Bei uns, die wir niemals sowjetisch waren, wird ein ganzer Packen sozialer Geschichte, ein ganzer Packen sozialer Utopie, der uns dabei hilft, darüber nachzudenken, wie man leben könnte, schwer verständlich. Ein Teil unserer Geschichte hat sich verdunkelt. Man fragt sich, wie die Menschen haben tun können, was sie taten.
Aris Fioretos befragt in seinem Text in kleineren Wortkapiteln aktuelle Entwicklungen in Europa und die Bedeutung von Literatur und Sprache als Gänsehautproduzent, als Kunstgenuss und Korrektiv im Kontext europäischer Identitätsfindung.
Gänsehaut. Nein, ich meine nicht, dass erzählende Prosa-Thesen beweisen soll, noch weniger, dass ihre Aufgabe darin besteht, Wahrheiten zu verkünden, so wichtig sie auch sein mögen, aber wenn sie uns wirklich angeht, vermittelt sie ein Gefühl von Unabweisbarkeit, sie enthält etwas, wogegen wir uns als Leser nicht wehren können, eine Unruhe oder Aufgeregtheit, vielleicht Bestürzung, womöglich Begeisterung, jedenfalls etwas, was einer verheißungsvollen Anomalie gleicht. Und wir entdecken, dass wir auf irgendeine verborgene Art zutiefst vertraut mit ihr sind, was unsere Gänsehaut nicht gerade abschwächt, sondern uns entdecken lässt, dass uns keine andere Wahl bleibt, wir müssen sie als Teil unserer Daseinsweise betrachten, als wisse die Literatur tatsächlich mehr über uns als wir selbst. Und ich glaube, wenn die Prosakunst in Zukunft relevant sein will, muss sie solche Evidenz erschaffen, mit allen dir zu Gebote stehenden Mitteln, sie muss Gänsehautproduzent werden. Denn ist die prickelnde Haut nicht die Entsprechung des Körpers zu einem Text, in dem sich das Zentrum überall befindet, diese unzähligen winzigen Erhebungen, die jede für sich einen eigenständigen Mittelpunkt bilden, was übrigens der Grund dafür ist, dass es bei der Produktion von Sinn in der Literatur niemals um Wachstum, sondern nur um Überschuss geht. Und ich stelle mir vor, dass du nicht weniger als das versprichst, Roman, über den ich die ganze Zeit spreche, als könnte man von dir als einer Person sprechen, du haarsträubender Überschuss von Bedeutung, und deshalb erlaube ich mir, ein elftes, überzähliges Gebot hinzuzufügen, nämlich Überraschung.
Abgeschlossen wurde das Festival der verlorenen Worte und Welten mit einem Gespräch von Katja Lange-Müller und Manfred Zapper. Ihre Diskussion behandelte die Funktion von Literatur innerhalb gesellschaftlicher Umbrüche. In den letzten Jahrzehnten haben sich Gesellschaftssysteme in Europa vielfach verändert oder sind zusammengebrochen. Sprache und Literatur nehmen in diesen Prozessen eine wichtige Funktion zwischen Infragestellung, Standortbestimmung, Gedächtnis- und Erinnerungskulturen und Perspektiventwicklung ein. Dr. Manfred Zapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, reflektierte dabei kritisch über die Rolle der Wissenschaft als vermittelnde Instanz.
In der Wissenschaft sind wir mit der völlig absurden Situation konfrontiert, dass Wissenschaft eigentlich nicht interessiert ist an einem Dialog, sondern mit sich selbst beschäftigt ist und zufrieden ist. Sie hat Lesevermeidungsstrategien. Sie will nicht lesen und sie will eigentlich nicht diskutieren. Die Verschärfung, die Reduzierung des Abstracts ist die in allen möglichen Zeitschriften als verbindlich angesehene Zuweisung von Keywords. Dann werden 5 Keywords drüber geschrieben und dann scannt der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin nur noch dieses Keywords und dann wird kombiniert, sind die Keywords dort drin, Ende. Und dann gibt es eine autistische, wirklich auf selbstreferenzielle Logik basierende Technik, dass man nur dort publiziert, wo ohnehin die Gleichen das schreiben, was man selbst sagt. Das Ganze nennt sich Peer Review Journal und ist ein Qualitätsausweis bei der Bewerbung, um Professor oder irgendwie andere wissenschaftliche Karriere zu machen. Das heißt, die fallen eigentlich weg.
Dem stellt er die Funktion von Literatur in solchen Zusammenhängen gegenüber.
Dann habe ich einen Text von einem Autor wie Konrad. Eine kurze, dichte Erzählung, warum ausgerechnet er mit seiner Familie in einem Ort, wo 1400 Juden gelebt hatten und alle umgebracht wurden, und warum ausgerechnet er überlebt hat. Und er ist von einer Stärke, er ist von einer Sensibilisierung, er ist von einer Empathie, er ist, wie es hier in einem dieser Texte von Aris Fioretos heißt, von einer Gänsehautkompetenz, die anschließend überhaupt erst die Herzen und den Geist öffnet, sich stärker historisch oder wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Und da würde ich sagen, dies ist eine unverzichtbare Kompetenz, die die Leute mitbringen, die schreiben können, die fühlen können, die denken können. Und die ist unverzichtbar.
Seine Gesprächspartnerin, die Autorin Katja Lange-Müller, teilte diese Einschätzung. Sie äußerte sich jedoch entsetzt über die germanistische Wissenschaft in Deutschland. Diese würde ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht werden.
Es gibt keinen Lehrstuhl für Gegenwartsliteratur mehr. Es gab einen Halle, der ist abgeschafft. Also das ist wirklich, es ist gespenstisch. Also das auch war ja gerade irgendwie 6 Wochen das ist irre. Das ist also am MIT, an der MIT oder jetzt an der NYU in New York, die größte Privatuniversität, dass da sozusagen es einen Lehrstuhl für deutsche Gegenwartsliteratur gibt und in ganz Deutschland nicht. Das ist schon verrückt. Das ist einfach verrückt. Das ist nicht zu vermitteln. Womit beschäftigen sich Germanisten? Immer noch mit Walter von der Vogelweide. Von mir aus, bitte sehr, ja, aber das reicht nicht. Das ist...
Das waren die Eindrücke von einem Literaturfestival der anderen Art, welches vergangenes Wochenende im alten Wiri-Bahnhof stattfand. Diesen Beitrag und darüber hinaus einzelne Mitschnitte verschiedener Lesungen und Gespräche haben wir auf www.rdl.de online gestellt. Wer mehr über das Festival oder die mit herausgebrachte Publikation erfahren will, findet unter www.literaturbüro-freiburg.de weiterführende Informationen.